2. Mose 19. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag kamen sie in die Wüste Sinai, denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volks dem Herrn wieder. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Und ziehe eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden, es sei Tier oder Mensch. Sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widerhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Mose stieg vom Berg zum Volk herab und heiligte sie, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zu ihnen: Seid bereit für den dritten Tag, und keiner rühre eine Frau an. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und es trat unten an den Berg, der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer, und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posauneton ward immer stärker, und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr herniedergekommen war auf dem Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu ihm: Steig hinab und verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass sie der Herr nicht zerschmettere. Mose aber sprach zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm: Geh hin, steig hinab und komm wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er sie nicht zerschmettere. Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte es ihm. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, dass dieses Kapitel 19 das Geheimnis des Volkes Israel. Was die Juden verbindet in aller Welt, ist nicht Blut oder Rasse. Für jeden Israel-Touristen unfassbar, wenn er jetzt etwa bei den Kindern, 6- und 7-Jährigen einer Schulklasse in Israel, regelmäßig 1 bis 2 Negerkinder sieht und sind Juden. Also rassisch bestimmt nicht. Da gibt es jemenitische Juden, da gibt es spanische Juden, da gibt es russische Juden, es gibt sogar chinesische Juden. Also, da sieht man erst, der Wahn des Dritten Reiches war sogar, dass man eine Ideologie gehabt hat, die nicht mal mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und die Gegensätze sind so unheimlich, dass man das blutsmäßig nicht machen kann. Die jemenitischen Juden sind ganz kleine Figürchen, wie die Araber dort im Jemen. Und so kann man all die Typen sein. Das andere sind die äthiopischen Juden, das sind ganz Schwarze. Und das Blut und die Rasse ist es nicht. Der ganze Vordere Orient und auch Israel war immer ein Schmelztiegel der Rassen und der Völker. Und trotzdem ist das Volk Israel ein Geheimnis, das es nie mehr in der Weltgeschichte gegeben hat, dass ein Volk durch 2000 Jahre geht und sich nicht vermischt. Sie wissen, dass viele Amerikaner einen deutschen Namen haben, und wenn Sie sie fragen, die wissen nicht mal mehr ihre deutsche Herkunft. Nach wenigen Generationen ist das verwischt. Die haben sich in die anderen Völker hinein aufgelöst. Nicht anders ist es in Brasilien. In Südafrika haben sie sich mit krampfhaften Mitteln noch ein wenig abgesichert und abgesondert. Aber das geht nur, wo sie Land haben. Die Juden hatten kein Land. Sie lebten unter den anderen. Das Geheimnis Israels ist am besten beschrieben bei Bileam. Das war jener Prophet, der aus dem Irak kam, dem heutigen Irak, dem Zweistromland. Der geholt wird, um dem Volk Israel zu fluchen. Und dieser Bileam, Sie wissen, der kann nicht, dem tritt ein Engel in den Weg, wo der Esel schließlich sagt, warum schlägst du mich und so. Und dann muss er sagen, was Gott ihm eingibt. Und da sagt dieser Bileam eine Formulierung über das da unten sich lagernde Israel. Ich sehe ein Volk gesammelt und zerstreut. Warum steht in der Bibel so ein Widerspruch, gesammelt und zerstreut? Sie gehören zusammen und sie sind doch zerstreut. Die Juden machen immer gerne Witze darüber, dass es kein Volk gibt, das so zerfällt in so viele Meinungen. Das israelische Parlament ist ein Musterbeispiel der Uneinigkeit, noch schlimmer als unsere Parlamente, weil die Israelis auch mit ihrer großen, intelligenten Denkungsart unheimlich viele Meinungen haben. Und dieses Volk Israel gehört zusammen, und was das Volk Israel allein verbindet, ist, jetzt sagen wir nicht Religion, sondern die Berufung Gottes. Hier ist sie. 2. Mose 19. Sie haben recht, es ist noch mehr, es ist auch die Geschichte von der Erlösung aus dem Durchzug durchs Rote Meer. Das ist richtig, aus Ägypten gerufen. Erlösung und dann die Beschlagnahmung Gottes, die Berufung in Dienst genommen. Das, was unter Abraham angekündigt war, ein Segen für die Welt zu sein. Hier wird Israel gerufen, ein heiliges Volk, ein Volk der Priester zu sein. Was sollen Priester? Freuen uns, dass da so junge Sprachkursler sind. Wünschen es euch, dass er in den Dienst kommt und dass auch bis dahin wieder Möglichkeiten sind, der Kirche besser als heute. Aber der Priester ist nie einer, der sich irgendwo vom Volk absetzt. Das ist ein falsches katholisches Verständnis. Das biblische ist es nicht. Der Priester ist einer aus dem Volk, der bloß im Dienst für die anderen da ist und fürbittend eintritt. Mose war ein Musterbeispiel des priesterlichen Handelns. David, der für das Volk bittet. Wir haben im Neuen Testament das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Das ist unser Auftrag. Nicht, dass wir uns absetzen vom Volk, sondern dass wir sagen, wir leben deshalb in einem gottlosen Haus, um hier zu sorgen, Fürbitte zu tun, für die Menschen zu beten, die Ehre Gottes aufzurichten, einen Priesterdienst zu tun für die anderen. Und eine Führerstellung, nicht im höheren Sinn, sondern im Vorwärtsgehen, so wie das Hauspriestertum des Vaters doch nicht ist, dass er religiös abrückt, sondern dass er die Familie mitzieht und die Familie lehrt. Das ist das Priestertum, das biblische Priestertum. Und das ist die Berufung Israels. Sagen Sie, was ist denn noch übrig geblieben davon? Und ganz recht. Israel hat aus dieser Berufung Gottes etwas anderes gemacht, eine Buchstabenreligion, eine Gesetzesreligion. Und das war nicht am Sinai so gesagt. Sie müssen einmal sehen, dass das, was hier in der Bibel drin steht, was ganz, ganz anderes ist, als was nachher im Judentum rauskommt. Und deshalb habe ich immer Sie ein bisschen gewarnt, lassen Sie sich nicht einwickeln, da sagen Sie, ach, das ist so toll, wie die dann Klagemauer beten. Aber es gibt ja natürlich auch diese Art, und die kennen wir alle auch aus einer überspannten Frömmigkeit, dass einer betet wie eine Gescheit, sage ich gern. Wie eine Gescheit, gell? Wahnsinnig. Und dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich es hinter mir und dann machen wir weiter. Darum ist das Islamgebet für uns kein Vorbild. Mir gefällt es viel mehr, wenn einer sagen kann, lieber Heiland, gute Nacht. Wenn es aus dem Leben kommt. Als dieses verkrampfte, ich habe meine Gebetszeit, dann ist es erledigt, sondern mein ganzes Leben soll ein Reden mit dem lebendigen Gott sein, in einer Offenheit ohnegleichen. Und das hat auch Gott gesagt, ich will doch mit euch reden und ihr sollt mich suchen. Da soll ein Liebesverhältnis mit dem lebendigen Gott sein. Und darum verstehen Sie, dass hier natürlich Jesus mit Recht ansetzt und eine Korrektur anbringt, weil das vielen Christen immer wieder die Frage ist, ja, warum machen wir im Gesetz manches andere? Weil Jesus selber schon angefangen hat, das war nicht der Sinn des Sabbatgebotes. Und das war nicht der Sinn, wie ihr umgeht und sagt, wenn man ein Opfer gibt und Hauptsache und so weiter, und dann vergesst er die Eltern drüber und lauter solche Dinge. Sondern das Gesetz ist etwas Lebendiges. Und so haben wir es bis jetzt auch erkannt. Ein Wort zum Leben, ein Wort, das uns den Alltag zu einem Gottesdienst für den Herrn macht und die Beschlagnahme unseres Lebens für den Herrn. Also, das Geheimnis des Israels und der Juden ist Sinai-Offenbarung. Es ist der Mittelpunkt des Alten Testaments, 2. Mose 19, mit den nachfolgenden Kapiteln. Wo hat man in Israel denn gefeiert? Schavuot am Erntefest. Wir sagen dazu Pfingsten. Und wenn Sie jetzt die Predigt des Petrus noch einmal lesen, Apostelgeschichte 2, dann fällt auf einmal auf, wie stark er hierauf die ganze Bibelgeschichte kommt. In Israel, an Pfingstfest, das ist die Einbringung der ersten Früchte vom Felde, schon so früh, das können wir uns gar nicht vorstellen, darunter ist ein bisschen besser mit der Wärme als bei uns. Und darum ist die frühe Ernte da, an Pfingsten, an diesem Pfingstfest Schavuot, 7 Wochen nach, sieben Wochen nach Passa. Ist schon das Erntefest, die Einbringung der ersten Früchte, also nicht, wenn die Ernte abgeschlossen ist, wie bei uns, Erntedank, sondern die Erstlingsgabe, die Gott geheiligt wird, und die Erinnerung an die Offenbarung Gottes vom Sinai und die Gesetzesgabe. Die Juden sagen dafür Torah, ich würde es mit Vorsicht gebrauchen, weil die Torah für uns immer ein Buch ist mit diesen abgezählten Geboten. Und da vergessen wir gern, dass Gott ruft. Und jetzt sind ja die Bezüge, die wir hier haben, wo Jesus auch drauf zu sprechen kommt, ganz, ganz anders. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf, gerade im Neuen Testament. Aber wichtig war mir, das Geheimnis Israels zu sehen, das hier kommt. Und jetzt wissen wir noch einmal, von hierher führt eine Linie, dass die Geschichte der Juden noch nicht zu Ende ist. Nur Paulus hat in Römer 11 darüber gesprochen, Gott wird sich seines Volkes erbarmen, Gott wird Israel die Binde von den Augen nehmen und dann wird Gott Israel selig machen. Wir können über das Geheimnis nur reden. Es ist nicht gut, viel zu philosophieren darüber. Ich habe in diesen Tagen auch einen Brief geschrieben, da hat irgendeine Gruppe in Rindeln, Jesus, Ausrufezeichen, Gemeinde, einen Brief geschrieben, Gott will jetzt ganz neue Offenbarungen geben, jetzt wird Joel erfüllt und so weiter. Da habe ich einen Brief geschrieben, weil zuerst die Zitierung nicht gestimmt hat, die sie dort von einem amerikanischen Propheten abgedruckt haben. Ist immer wieder gut, man guckt mal die Bibel nach und dann haben gesagt, ja, auf Joel steht doch, dass Gott noch einmal seinen Geist ausgießen soll, aber der Petrus sagt doch in seiner Pfingstgeschichte, dass das schon passiert ist, der Heilige Geist. Und das jetzt in den letzten Tagen. Jetzt hat er zweiseitig zurückgeschrieben. Also manchmal muss man heute aufpassen, da wird ein wahnsinnigen Mist erzählt. Es lohnt gar nicht immer drauf zu gehen. Aber jetzt bleibt man dabei, dieses Volk Israel hat eine Geschichte, und da wollen wir uns nicht in die Kleinigkeiten verlieren. Wir wissen nicht, wann das geschehen wird. Wir wissen, am Ende wird Israel selig werden. Wenn der Paulus nicht mehr davon sagt, wollen wir nicht mehr wissen. Wir wissen, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo der Geist Gottes wirkt. Seit Pfingsten ist er da und sammelt die Gemeinde aus allen Nationen. Am Ende, wenn der Heiden Zeit erfüllt ist, wird Israel gerettet werden. Wie viel von Israel oder ein Rest von Israel? Wir lassen es Gottes Sache sein. Die Bibel gibt ein paar Andeutungen, aber auf den Andeutungen sollte man keine ganze Lehre gründen. Wir sprachen, das Wunder der Erlösung ist doch Auszug aus Ägypten. Das Wunder der Erlösung jetzt ist, Gott will reden, wir sollen hören. Es war ganz überraschend, wir hatten in den letzten Losungen, ich glaube es war es, 3 oder 4 Mal immer wieder Losungsworte, auch heute wieder, dass Gott redet, dass er sein Wort nicht bricht. Neulich hat sich einer im Gottesdienst so aufgeregt über irgendeine Predigt von mir, der sehr viel in charismatische Gemeinden geht. Ich würde so viel vom Wort reden. Also gucken Sie mit Losungen der letzten Tage nochmal an. Das ist in der Tat das. Gott redet am Sinai, er redet, das ist seine Offenbarung und wir sollen hören. Er sagt, hört, was ich Mose sage, Mose verkündet es euch. Mose ist der Übermittler der Gottesoffenbarung und Gott hat sie nur durch den Mose gegeben und später durch seine Propheten und nicht jeder ist in der Gabe, sich heute in dieses prophetische Amt einzumischen. Im Neuen Bund gibt es nur noch das Zeugnis der Apostel und über dieses Zeugnis gibt es keine neue Offenbarung hinaus. Das ist Unsinn, das kann ich aus der, wissen Sie, was ich in der Bibel belegen könnte. Weil in Christus die ganze Offenbarung voll da ist. Und mit Christus beginnt die Zeit der Evangelisation, wo man es allen Völkern verkündigen kann. Und Gott hat sich in seinem Volk geoffenbart. Ist Ihnen noch bekannt, auch aus den letzten Predigten, wo ich immer wieder so gesagt habe, die UNO in Jugoslawien, sie redet. Der Weltsicherheitsrat redet. Das Wort ist so machtlos, so kraftlos. Oder bei dem Märchen von dem Tobias. Das Wort ist so kraftlos, was schwätzt man alles? Und Gott benutzt dieses verachtete Wort und seine ganze Kraft legt er in dieses Wort hinein. Und wenn Sie heute Abend zusammenkommen, nur weil wir das Wort Gottes studieren wollen, da liegt alles Heil drin. Dein Wort macht Leib und Seele gesund. Dein Wort ist, das mein Herz erfreut. Dein Wort schenkt Trost und Seligkeit. Durch das Wort wächst der Glauben. Mir ist das so wichtig, Bibelstunde, Jugendbibelkreis und was wir machen, da wird unser Leben verändert, das arbeitet an uns und wenn Sie im Wort lesen, bin ich ganz sicher, das prägt Ihr Leben und das Wort geht nicht spurlos an Ihnen vorüber. Gott will reden und dann kommt die Berufung, das ganze Volk soll Gott dienen und soll in seinen Dienst treten. Jetzt muss ich noch ein Wort zum Sinai sagen. Touristen waren ja immer wieder dort. Wir wissen nicht, welcher Berg es war. Mit Sinai bezeichnet man die ganze Halbinsel. Es gibt also lange Traditionen, dass auf einem ganz anderen Berg die Gottesoffenbarung passiert ist. Ich finde das auch gut, weil das ist ja nicht wichtig. So kennen wir zum Beispiel auch nicht den Berg der Verklärung. Da gibt es auch keine Spur davon, wo Jesus verklärt wurde. Schön zu sagen, es war der Tabor, aber steht nicht in der Bibel drin. Und genauso ist mit dem Sinai, wo das war, ob das der Moseberg war, wir wissen es nicht. In den ersten Jahrhunderten wurden ganz andere Berge verehrt. Warum der Sinai-Berg heute genommen wird, ist wegen des Klosters, weil die Orthodoxen dort dieses Kloster haben und da ist diese Tradition stärker geworden. Aber ich bin immer auch froh, wenn man den Sinai-Berg besteigt, dass man nicht hier irgendetwas Äußeres sucht. Der Sinai-Berg hat etwas Majestätisches. Ich meine zu sagen, so etwas in den Alpen nicht gefunden zu haben, aber vielleicht irre ich jetzt. Für mich ist immer wieder gewaltig, diese Riesenbrocken und wenn man darüber geht und auch die sehr strapaziöse Aufstiegstour und so weiter. Jetzt ist es ja nimmer sehr schön, weil es durch x Budenbesitzer, da oben ist ein Jahrmarkt, wo man kaum mehr hinstehen kann, da geht es furchtbar zu. Die ganze Würde ist auch dahin, ist eine kleine Kapelle, aber da stinkt es schrecklich drin. Also, da ist also nicht sehr schön vom Äußeren her. Und jetzt müssen wir mal uns auch wieder davon wegbequemen und sagen, das Äußere des Sinai hat uns gar nichts vermittelt. Mir geht es an viele anderen Stellen. In Jerusalem kann ich viel mehr sagen, das Tal Gehenna oder dass hier der David war und die Davidstadt und so weiter. Ich habe immer den Eindruck, das Äußere ist gar nicht wichtig. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, wenn Sie unten die paar Hotels wegdenken, die jetzt am Fuß des Sinai sind und das Kloster wegdenken, was ist denn da? Die trostloseste Wüste. Und Sie müssen wissen, jetzt, und dann sind Sie an dem Punkt, das können die, die nicht am Sinai waren, sich jetzt wirklich besser vorstellen, gerade deshalb, weil sie nicht dort waren. Die trostloseste Stelle hat Gott erwählt, wo das Volk am Ende war und pleite war und nichts mehr wusste. Sie sind durch große Not gegangen, durch lauter Wunder, dass sie überhaupt an diesen Platz kommen, aber im Grund war es eine Mausefalle. Wo sollen sie denn hin? Es gab keinen Ausweg mehr, es gab kein Wasser, es gab keine Zukunft. Und da hat Gott dieses Volk noch einmal gerufen, genau so wie er den Mose gerufen hat, an seinem dunkelsten Tiefpunkt. Und das meine ich ist die Botschaft. Und dann sind wir viel näher dran, als jetzt irgendetwas touristisch am Sinai zu suchen. Kann man sagen, es ist geografisch ein Erlebnis. Aber das Entscheidende ist, Gott holt sein Volk in der schlimmsten Not, als sie nicht mehr weiter wissen. Die Kranken und die Alten haben sie mitgeschleppt und die Kinder quengeln und dann sagen sie, wann kommen wir denn ans Ziel? Neulich hat sich eine Familie bei mir verabschiedet vom Gottesdienst und gesagt, wir gehen jetzt 9 Monate auf Weltreise. Und da habe ich gesagt, oh ihr Armen. Also finde ich mir furchtbar, selbst wenn man das mit dem Wenn macht, vielleicht ist jetzt einer, sagt, das erträume ich mir, wenn man das nötige Kleingeld hat. Aber ich finde es furchtbar. Ich komme nach 3 Wochen wieder furchtbar gern heim und mein Bett sah, jetzt liege ich wieder richtig und so. Können Sie die Israeliten mal vorstellen, die in der Wüste sagen, wann hat das mal ein Ende, die Wanderung? Das ist doch gar nicht mehr schön. Und wann, wo geht es denn hin, ohne Ziel und ohne Sinn durch die Welt zu ziehen? Und da, und nun spricht der lebendige Gott. Ich habe Ihnen am Sonntag gesagt, in der großen Frage, wenn man in den Depressionen ist, über die schwere Lebensführung, ist allergrößte, wenn man plötzlich merkt, jetzt spricht Gott mit mir. Und jetzt spricht der Herr, der dich gemacht hat. Und das hat Israel erkannt. Und ich finde das heute Abend einmal so wichtig, weil wir fast nie drüber reden. Es ist der Herr. Vielleicht haben wir heute in unserer Zeit gar nicht mehr einen richtigen Blick, was heißt der Herr. Vor dem die Berge zittern und zerschmelzen. Sondern der Herrgöttle, der Herr, der die Planeten in seiner Hand hat. Wenn der spricht, dann geschieht's. Es gibt Naturkatastrophen, so wie der junge Martin Luther als Student das Reden Gottes gehört hat, dass sein Freund tot von einem Blitz erschlagen da lag. So gibt es ja bei Ihnen auch was, dass wir haben mal erlebt, einen Seesturm, und das war für mich, da hat Gott zu mir gesprochen. Aber so ungeheuer in der ganzen Natur, wir müssen ja aufpassen, dass wir Gott nicht dort in der Natur suchen, wo die Leute ihn normalerweise finden, sondern der Gott, der in seiner Macht stärker und größer ist als die Vulkane und als die Katastrophen. Sehen Sie, das ist der Grund, warum ich die ganze Panikmache der Menschen nicht verstehe. Über Ozon und Klimakatastrophe und allem. Der Herr sitzt im Regiment, jetzt lass ihn doch mal. Ich möchte meine Tage nicht mit dem unsinnigen Geschwätz zubringen. Lassen Sie mal die Fachleute drüber brüten, bis die was Vernünftiges rausbringen. Der Herr ist so groß. Die Menge Ozon, die sich bei einem Blitzschlag entlädt, ist wahrscheinlich weit, weit höher als manches andere. Aber ich will jetzt nicht in die Fragen einsteigen. Es ist mir bloß so wichtig, der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der diese Welt erhält, der bestimmt hat, dass sie bleiben soll. Wir waren am Sonntag in Gönningen, da war so ein, auf dem Brunnenhof war so ein Missionstag und es ist da am Alp drauf gewesen. Und da haben wir auch über das Wetter gesprochen, haben gesagt, so schön, hat er gesagt, mein Junge hat schon gesagt, jetzt regnet es immer. Dann habe ich ihm gesagt, du brauchst gar kein Wort verlieren. Du wirst sehen, dass der Herr dieses Jahr noch ganz heiß kommen lässt. Das war immer schon so, weil so im Noah-Bund geregelt war. Hat er so ganz stolz erzählt. Das ist ja richtig. Das lasse doch die Sorgen Gottes Sorge sein. Ob der Winter kälter oder wärmer wird und wie weit es geht, dass Gott es in seiner Regie so super macht. Der bestimmt hat, wie weit das gehen soll und wo die Grenzen liegen, der Herr, der ein Herr ist des Kosmos und der Schöpfung. Mir ist es ja immer rätselhaft, dass selbst diese Planeten, wo man noch erst berechnet hat, bevor man sie überhaupt mit den größten Fernrohren sehen kann, dass selbst Gott die auf ihren Bahnen hält. Und wenn die nur ein kleines bisschen von ihrer Bahn abweichen würden, wird das ganze Universum zusammenfallen. Wie groß ist der Herr? Und Israel erlebt etwas von diesem großen Herrn. Das hat Gott einmal gemacht und dann nicht mehr. Ganz wunderbar, wie es in den Psalmen immer wieder besungen wird. Der die Berge erschüttert, dass vor dem Herrn die Felsen weichen müssen. Aber wir wissen, dass Gott das machen kann in seiner Größe. Und wir dürfen einfach wieder einen ganz kindlichen Glauben haben an einen großen und mächtigen Gott. Vorher bei der Gebetsgemeinschaft habe ich zu meinem Vater Siegfried gesagt, wie geht's deinem Vater, der hat doch Krebs. Und er sagt, oh, das ist nichts mehr. Das ist so merkwürdig, wir erleben doch auch so viel, was Gott tut. Wissen wir das auch, dass Gott alles auch wenden und enden kann? Rechnen wir noch damit? Gott ist so groß und das Volk steht davor und das ist wahr. Der Herr ist wirklich Herr der Welt. Und die menschlichen Herren, ach so klein, es tut einem doch leid. Wieso auch die Staatsmänner? Wenn einer irgendwas sagt bei dem Eckert, dann muss der schon zurücktreten und so. Was sind die Mächtigen der Welt? Beim Jelzin haben sie am Mittag lustig gemacht, wie der immer besoffen auftritt und so. Was sind die Mächtigen der Welt? Gibt doch gar keine mehr. Und der Herr ist der Mächtige. Und wenn wir vor dem Herrn stille stehen, ist mir immer wichtig in unseren Gottesdiensten, ich sage immer wieder, da meinen sie, manche seien meine verrückten Namen, ein bisschen wollen wir auch noch eine Würde halten, wenn das Herrn Wort verkündigt wird. Dann ist nicht wichtig, ob einer einen Sitzplatz findet. Dann kann man stille stehen vor dem Herrn und warten. Wenn wir mit dem Herrn reden im Gebet. Und das ist auch für uns wichtig. Jetzt spricht der Herr, jetzt hat er uns was zu sagen, wir wollen hören, dann gibt es keine Abhaltung. Der Herr, der die Welt erfüllt, und der Herr, der hinter allem und dem Großen der Welt steht, ich kann Gott dort nicht finden, ich kann Gott nur in seinem Wort finden. Aber das andere muss ich wissen, dass er hinter der ganzen Welt steht und darum ist der Herr groß, dass ich mich nicht fürchten brauche vor den Erdbeben und Gott wird wissen, was geschehen wird und wann er es zulässt, warum es auch mich trifft und warum es nicht trifft. Wenn ich lebe in der Angst, hat es keinen Wert, sondern ich vertraue mich diesem Herrn an, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und jetzt lesen Sie es nochmal gerade bei dem Psalm, wie das die Menschen erfüllt hat in ihrem Glauben und in ihrer Freude. Ich bin der Herr, dein Gott, vertraue dich mir an. Er redet mit uns und das ist jetzt wichtig. Und noch einmal, alle Religionen liegen an dem Punkt falsch, dass sie meinen, sie können zu Gott hochkommen. Kein Mensch kann mit seinen Gedanken zu Gott aufsteigen. Weil der Weg zu Gott versperrt ist. Und das wird so super hier beschrieben. Der Berg ist umzäunt und der Weg ist versperrt. Sondern nur einen Weg gibt's, dass Gott einen Mittler hat, durch den er sein Wort verkündigen lässt. Und die Offenbarung wird durch Mose geteilt und dann kommt Jesus Christus als der Offenbarer, der das Wort Gottes erfüllt und in ihm sind alle Gottesverheißungen Ja und Amen. Und ich kann Gott nicht anders finden und es hat gar keinen Wert, rumzustreiten. Mit anderen Menschen sagen, ich stelle mir Gott anders vor. Ja, das darfst du, aber er ist nicht so. Gott ist so, wie er verkündigt hat und so ist doch als der Herr, der heilige Gott, der gerechte Volk Gott, der Herr, der Schuldheim sucht und der sich in unserem Leben auch mächtiger weiß, in der Schöpfung und in der Geschichte. Die Abläufe auch im Nahen Osten, die sind vom Herrn so, dass er am Ende seine Heilsgeschichte führen wird. Und Sie werden das auch erleben, dass die Gebete der Gläubigen die Heilsgeschichte beeinflusst haben. Und wenn wir dieses Gebet versäumen, werden wir schuldig an der Welt. Der politische Auftrag der Christen ist die Fürbitte. Die Macht, die wir haben, dass wir zu Gott durchdringen können. Die anderen dringen nicht durch. Wir dürfen beten. Und aus diesem Hören werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen. Und da steht das Wort Gehorsam. Und im Neuen Testament steht es genauso, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Da liegt die Hauptsünde der gegenwärtigen Christenheit, dass man meint, Evangelium, das sei vielleicht die Gesprächsgrundlage. Das ist ein Wort, das ist gebietend. Und die Lebensordnungen des Neuen Testaments sind verpflichtende Ordnungen. Die Frage, wie weit man das noch Nichtgläubigen sagen kann. Aber für uns als Gläubige sind sie absolut verpflichtend. Und da müssen wir immer aufeinander Acht haben, dass wir das immer wieder erkennen. Gehorchen. Hier steht, meiner Stimme gehorchen. Und dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn das ist das große Vorrecht, dass ich Gott zu denen bekenne, die ihm gehorchen. Und es gibt keinen Glauben ohne Gehorsam. Und das ist auch nochmal was, dass ich Sie daran erinnere. Im biblischen Wort Glauben ist nicht nur das Vertrauen drin, sondern das Gehorchen. Ich kann es Ihnen ganz einfach zeigen, wenn die 10 Aussätzige etwa von Jesus gesagt bekommen, geht zum Priester, dann glauben sie Jesus, das heißt, sie gehen. Im ganzen Neuen Testament können sie nie den Glauben, können sie jede Geschichte nehmen, wo sie wollen. Matthäus stand auf und folgte Jesus nach, das war Glauben. Er steht auf von seinem Platz und geht mit Jesus. Es gibt nie ein theoretisches Fürwahrhalten allein. Aber dass zum Glauben hat, dieses Fürwahrhalten auch dazu gehört, ist klar. Das muss ja wahr sein. Manche Theologen sagen, das ist gar nicht wichtig, ob das passiert ist. Ja doch, das ist wichtig. Das Fürwahrhalten und das Gehorchen gehört dazu. Und das ist genauso hier, da zu denen bekennen sich Gott. Und nun die Berufung für unseren Dienst. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Die Berufung, Gott will König sein in dieser Welt. Da will ich nachher noch was dazu sagen, wenn ich das vielleicht nochmal zurückstellen kann, zum Königreich dieser Welt. Zum Priesteramt habe ich schon einiges gesagt. Jetzt gehen wir mal die Verse noch durch und dann schließe ich vielleicht mit dem Königstitel Gottes ab. Vers 7, Mose legt die Weisungen vor. Hinter allen Weisungen steht Gottes ordnende Hand. Es ist auch so schön in den Mosebüchern, dass alle Ordnungen zum Leben, bis hin zu den Hygienevorschriften, zum Beispiel reguliert, wie sie ihre Toiletten anlegen sollen. Finde ich super. Die Reinlichkeit. Übrigens, in den Mosebüchern war das einzige an Bibelkritik drin, das als Beispiel dienen konnte, dass die Bibel auch Irrtümer enthält. Das war der mit dem Hase als Wiederkäuer. Und das ist ja neulich durch irgendjemand widerlegt worden wegen einer Hasensorte. Also, mich interessieren die Spezialitäten gar nicht. Aber wenn einer bei Ihnen mal das Beispiel gebraucht, dann lachen Sie ihn aus, weil das wahrscheinlich, wenn das alles ist, wenn einer gegen die Wahrheit der Bibel bringt, das ist irgendwo im dritten oder vierten Buch Mose, ich weiß auch nicht wo. Aber die ganzen herrlichen Sachen, dann die ganzen Ordnungen, wie wir umgehen, wenn einer jemand aus Versehen verletzt, wie er sich von der Schuld wieder frei machen kann, was er tut, wenn er einen anderen mit Unrecht schädigt und so weiter. Ganz wichtige Ordnung. Gott will im Alltag des Lebens geehrt sein, bis hin natürlich zu der ganzen Treue und der Ehefrage. Man kann nochmal die Stellen, das wird sich lohnen, weil auch immer wieder darauf angesprochen, die 5 Stellen, alleine 5 Bücher Mose zum vorehelichen Verhalten. Das Volk ist Israel. Ganz eindeutig. Bis hin zur Steinigung der Priestertochter. Wenn sie nicht als Jungfrau, wenn sie nicht mehr Jungfrau ist. Das sage ich nicht, um irgendjemand anzuklagen, sondern ich sage das, weil Gottes Lebensordnung unser Heil will. Und das ist hier im Wort Gottes gegeben. Und wir werden gebraucht von Gott zu diesem Dienst und das Wort der Weisung wird vorgelegt und er sagt nun diese Worte, siehe, und dann kommt Gott in einer dichten Wolke. Man kann Gott nicht sehen und die Wolke bleibt eigentlich nur die Verhüllung. Wo ist Gott? Und wo überhaupt in der Bibel eine Gotteserscheinung berichtet wird, bleibt sie immer unfassbar. Jesaja sah den Herrn auf einem erhabenen Thron und der Saum füllte wie den ganzen Raum. Wie war es denn, wenn der Saum den ganzen Raum füllt, was sah er denn? Und dann sieht er die Cheruben mit ihren Flügeln. Es ist immer, dass plötzlich nichts mehr gesehen wird. Ich sah ein helles Licht. Wie sieht man ein helles Licht? Dann sehe ich nichts mehr, dann bin ich geblendet. Gott ist nicht sichtbar. Und er entzieht sich uns und nur Mose darf ihn sehen. Und später liegt der Glanz, der Lichtglanz Gottes auf dem Gesicht Moses. Aber hören kann man. Und dann werden die Kleider gewaschen. Vers 10, reinige dich, heilige sie heute, äußere Reinlichkeit. Und dann wird Vers 12 eine Grenze gezogen, geht nicht näher heran, weil Gott den Zugang versperrt. Nur auf dem Wege, den er bestimmt hat, kann ich ihn finden. Und niemand darf hier antasten, auch kein Tier, keiner wird am Leben bleiben. Da steht unten jetzt bei Ihnen sicher auch die Verweisstelle im Vers 13, Hebräer 12, Vers 18. Kennen Sie die schöne Stelle, wo im Hebräerbrief heißt, ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen. Ihr seid nicht zum Berg gekommen, der mit Feuer brannte. Lesen Sie es aus nochmal durch. Sondern ihr seid zu dem himmlischen Jerusalem gekommen. Ihr seid, wo ihr Jesus kennengelernt habt, zu dem Vaterherzen Gottes gekommen. Wisst ihr auch, was euch heute offen steht? Dass ihr nimmer am Sinai am Zaun steht, sondern durchtreten dürft ins Heiligtum. Ganz wunderbar, immer wieder die Bezüge, auch zum Neuen Testament. Und dann kommt das große Beben, vor ihm zerfließen die Berge, heißt mal in der Bibel, auch in dem Prophetenwort immer wieder. und das ganze Volk erschrickt. Wir wollen einen Schrecken vor der Heiligkeit Gottes haben. Können Sie es ahnen, wenn Sie, nachdem Sie der Herr von dieser Welt wegnimmt, den Herrn aller Herren sehen dürfen? Und die Heiligkeit Gottes, die sollte auch in unserer Mitte etwas sein, dass wir Gott fürchten, auch das ist im neuen Bund nicht aufgehoben, dass wir den Herrn fürchten. Wie sollte ich so großes Übel tun und wieder den Herrn sündigen? Der ganze Berg bebte, Vers 19, die ganze Natur ist aufgewühlt und dann kommt der Ton, der Posaune-Ton, der immer stärker war. Das geht bis hin zur Offenbarung, wo wieder von diesem Klang der Posaunen die Rede ist. Das sind Bilder der Ankündigung Gottes. Und wieder, und Mose redet und Gott antwortet ihm. Und Mose steigt hinauf auf den Gipfel. Und die Priester dürfen auch nicht in die Gegenwart Gottes treten. Und es ist so groß, dass uns durch Jesus der Zugang zu Gott ermöglicht ist, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen, wie die Kinder, ganz schlicht. Und wir einen unmittelbaren Zugang haben. Selbst Aaron darf mit, aber die Priester dürfen nicht mit. Jetzt darf ich bloß noch einen Hinweis geben, weil wir das nicht mehr behandeln. Wir hören dann mit dem Sommerfilm mit der Wüstengeschichte auf, dass da das furchtbare Unglück passiert ist, dass ausgerechnet dieser Aaron wenig später sich ein Bild macht, wo er einen sichtbaren Gott will. Ein Götzenbild. Und das ist ja nur was, was seine Fantasie ausmalt. Einen Gott, den man fassen kann und den man verstehen kann. Und das ist uns auch mit dem Bilderverbot gemeint. Wir sollten uns kein Bild machen. Nicht, dass man nicht ein Bild malen dürft. Aber von Gott soll man keins malen. Von Gott nicht. Stört mich bei gewissen Bilderbüchern auch bei alten Meister. Stört mich immer dieses wirklich blöde Gottesbild. Weil Gott ganz anders ist, als wir uns vorstellen können. Bei den Feministen wird so dumm und so gottlos, dass sie Gott noch sexualisieren zur Frau, da wollen wir gar nicht mehr drüber reden. Weil sowas überhaupt noch nie in Menschengedanke in die ganzen Jahrhunderte vorher gekommen ist. Ob Gott ein männliches oder ein weibliches Geschlecht. Aber da will ich gar nicht mehr diskutieren. Das ist so schmutzig und so gemein, dass man bloß noch weglaufen will. Weil wir sollten uns kein Bild machen vom Heiligen Gott. Das gibt es auch in der Bibel nicht. Das gibt es auch im ganzen Judentum nicht. Weil das Gebot Gottes eindeutig ist. Und jetzt möchte ich noch ein Wort sagen zum König, zum Königstitel, dass der Herr König ist immer und ewig. Das ist etwas, was natürlich in den Psalmen ganz stark kommt. Jetzt können Sie, wenn ich nochmal das erwähne, vielleicht gerade beim Jesaja, der Herr, der da sitzt auf seinem Thron. Aber das ist jetzt wichtig. Das spielt eine ganz große Rolle im Glauben Israels, dass die ganze Welt zittern kann. Gott hält diese Welt. Was kann denn geschehen? Gott hat die Welt in seiner Hand. Und das dürfen wir auch wissen, was auch geschehen soll. Es gibt keine Macht der Welt, die Gott stürzen kann von seinem Thron. Und das sind Psalmen, ganz, ganz viele in der Bibel drin. Jetzt schlagen wir mal auf Psalm 50. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Fressendes Feuer geht vor ihm her. Und um ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen. Und dann ist so wunderbar. Und ich darf jetzt in der Gegenwart Gottes meine Not vor diesem Herrn ausbreiten. Alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen. Das ist auch die Antwort, die Hiob bekommt. Nicht, dass ich Gott in der Natur finden kann, sondern dass der Glaubende in der Natur sich freuen kann. Und wenn Sie jetzt in diesen Sommertagen durch die Welt gehen, freuen Sie sich an dem Gott, der alles so groß und so mächtig geschaffen hat. Und die Weite der Welt, die man ja nur ahnen kann, bis zu dem Polareis und bis zu den Tiefen des Pazifik, wo da unten die Fische schwimmen und wenn man durch die Wilhelma läuft, dann freut man sich und sagt, es ist doch herrlich, was Gott alles gemacht und geschaffen hat. Und diesen Gott will ich anbeten, Vers 23. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil. Psalm 81. Aber das nur einer ein paar rausgeben, das gibt ja viel mehr, wo das in den Gottesdienst einmündet. Singt fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Jauchzt dem Gott Jakob, seht an mit Psalmen und lasst hören die Pauken. Liebliche Zitternhafen, blast am Neumond die Posaune und so weiter. Du hast mich ich antwortete dich aus der Wetterwolke. Höre, mein Volk, höre, Israel, höre, kein anderer Gott, und ich ruf dich. Hör doch das Wort, Gott will jetzt zu uns reden. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, der mächtige Gott, der lässt sich hören in seinem Wort. Das ist heute das Hauptübel, dass die Menschen nimmer wissen, was uns im geoffenbarten Gotteswort gegeben ist. Das geoffenbarte Gotteswort, natürlich von Menschen geschrieben, da waren die Apostel zwischen, doch durch Gottes Heiligen Geist uns so gegeben, als festen Grund unseres Glaubens, dass wir nicht wanken können. Und da lässt sich Gott finden, da redet er, und sie merken das. Die liebe Frau Bethe macht das immer so schön mit den Dankbriefen, da macht sie oben Bibelwort obendrauf. Und es ist ja gleich immer, was mir da Antwort kriegt, wegen einem Bibelwort, Leute sagen, dass sie mir das Bibelwort sagen. Und was das redet mit Menschen, und sagen, gerade und mir im Krankenhaus, und ich habe mir so übers Bett gehängt, ein Bibelwort. Und sie wissen nur genau, was im Bibelwort für eine Kraft drinsteckt. Und dann, noch gehen wir mal weiter, die richtigen Königspsalmen kommen dann von 97, 98, 99. Der Herr ist König, Psalm 97. Das freue sich das Erdreich, seien fröhlich die Inseln. Feuer geht vor ihm her und verzehrt rings um seine Feinde. Die Blitze erleuchten den Erdkreis, Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Also das ist auch so witzig. Manchmal rufen so Leute an und sagen, da muss man doch was machen. Da stand in der Zeitung sowas gottlos. Ach, lohnt doch der Aufruhr nicht. Lohnt doch der Aufruhr nicht. Der im Himmel sitzt, lacht doch drüber. Den Spott der Leute. Aber lasst uns dort stehen in der Heiligkeit. Und dann 98, der Richter singt dem Herrn ein neues Lied, er tut Wunder. Und dann kommt die Erschaft in der Geschichte und die Ströme jauchzen und das Meer braust und sie singen den Lobgesang Gott sei Ehre. Leider nur ist der Mensch dumm und er stimmt in den Lobgesang nicht ein. 99, der heilige Gott ist König und das Königtum Gottes, das war so groß. Darum hat ja der Prophet Samuel so dagegen protestiert, als sie einen König wollten. Genügt euch das nicht, dass Gott König ist? Der soll euch doch führen. Warum wollt ihr einen irdischen König? An dem König werdet ihr noch scheitern. Dann kommt es bei den Propheten ganz wunderbar. Der König, der alles Geschick in der Hand hat, auch der politisch so lenkt. Und dann auch in der wunderbaren Verheißung. Den Messias-Verheißungen und Jesaja 11, es wird ein Reis rausgehen und da wird der Geist des Herrn auf ihm ruhen und da wird der neue König kommen, in dem Kind, das geboren wird, und das sind die Messias-Verheißungen und dann kommt es vom Königtum Jesu. Und wir singen dann mit Recht, Jesus Christus herrscht als König, und dann wird es ganz wunderbar. Ich kann es nur noch in kurzer Weise tun, es müsste man jetzt die ganze Bibel entlang gehen, die ganze Propheten entlang gehen, bis hin zur Offenbarung, wo die Ältesten ihre Kronen niederwerfen vor Jesus und niederfallen, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das gibt unserem Glauben auch so eine Ruhe, dass unser Leben von ihm bewahrt ist und dass er seine Liebe zu uns nicht brechen kann. Und darum habe ich Ihnen gesagt, 2. Mose 19 ist der Mittelpunkt Israels, für uns ist das Königtum Gottes und das Königtum Jesu, wo wir genug sehen von der Herrlichkeit des Vaters. In ihm ist alles offenbar genug für unseren Glauben.